Willkommen zurück zur Innenwelt des Wortes von Friedrich Weinreb. Jetzt geht es um das Thema vor dem Hohen Rat und vor Pilatus. Das Gespräch im Hohen Rat kann so verstanden werden. Was soll man einem antworten, der nur die Maßstäbe des Diesseits kennt? Meint Jesus mit dem Abbrechen des Tempels und dem Aufbau eines neuen in 3 Tagen eine Leistung von Abbrucharbeitern und Bauleuten? Diese Schriftgelehrten zeichnen auch Karten von Palästina und nennen es das Heilige Land. Sie plädieren sogar für eine Revision des Prozesses gegen Jesus mit modernen Richtern. Ist der Wahnsinn eigentlich noch weiter zu treiben? Man kann da nur schweigen und sich fragen, wie es dazu im Menschen kommen kann, wie es möglich war, dass sie äußerlich Juden und Israel heißen, während sie im Wesen vom Satan besessen sind. Oder hat sich etwa ihr Äußeres so weit vom Inneren getrennt, dass es sich um zwei vollkommen verschiedene Welten handelt? Dann die entscheidende Frage des Hohepriesters, ob es stimme, dass er der Sohn Gottes sei. Jesus antwortet hier endlich mit dem Bekannten, du sagst es. Der Hohepriester und seine Schriftgelehrten ahnen nicht vom Heiligen, dem Wesen und dem Profanen, dem Zeitlichen. Für sie ist nur heilig, was sie so nennen, und das Profane definieren sie ebenfalls nach ihren Maßstäben. Ein Sohn Gottes ist für sie eine Unmöglichkeit, eine schlimme Lästerung. Sie können nicht wissen, was das Wort davon erzählt, die verborgene Seite des Wortes. Sie haben keinen Zutritt mehr zum Baum des Lebens, weil sie reden, tun und leben nach dem Gift der Schlange, das beim Nehmen der Frucht vom Baum der Erkenntnis im Biss, im Kuss der Schlange in ihr Leben eindrang. Sie müssten beim Jerusalemer Revisionsprozess diese entscheidende Frage eigentlich wieder stellen. Nur ist man heute natürlich dazu hin noch zu gewitzt, dass man schon einen Modus finden würde, im Sinne von, Jesus sei ein gewaltiger Rabbi mit übersinnlichen Fähigkeiten gewesen und ein Prophet und Hellseher und so weiter. Bittere Witze. Weil eigentlich nur so das Ganze jetzt beschrieben werden kann. Bitterer Ernst. Im Fluss der Zeit, aus der Quelle her, kommen diese Szenen im Muster vor. Und wie viele haben, ohne es zu wissen, eine selbstverständliche Affinität zu diesen Schriftgelehrten, Ältesten und Hohepriestern? Natürlich nicht nur unter denen, die man Jude nennt. Ich glaube, die Schriftgelehrten treffen sich schon im Leben. Das Urteil steht schon im Vorhinein fest. Man will Jesus töten, ihn kreuzigen. Der Hohepriester zerreißt seine Kleider, äußeres Zeichen einer Trauer. Vor Pontius Pilatus gebracht, wird vom Römer die gehässige, neidische Emotion durchschaut und er schlägt vor, da am Fest immer ein Gefangener freigegeben wird, Jesus zu befreien. Das Volk ruft aber nach der Befreiung eines anderen, nämlich dem Barabbas. Dieser Name bedeutet im Aramäischen Sohn vom Vater. Nur ist das Aramäische die profane Sprache, das Hebräische aber die Sprache des Jenseitigen, die heilige Sprache. Den Profanen, den normalen Aufrührer verstehen die Leute, finden ihn sogar sympathisch. Jesus aber verstehen sie überhaupt nicht, denn sie wollen im Lebenstrott nicht durch Gedanken an Ewigkeit, an ein Aufheben von Gesetzen gestört werden. Sie wollen ein Rezept für jeden Schritt, den sie machen. Sie wollen in Ruhe ihren Beruf weiter ausüben, gut essen und das Unangenehme schön verdrängen. Auch für das Totschlagen, das Vertreiben der Zeit haben die Schriftgelehrten ihre Vorschriften und ihre Rezepte. Erleben wir nicht alle im Leben diese Muster? Stellt das Leben uns nicht manchmal Fragen, worauf wir schweigen müssen, weil wir spüren, man versteht mich nun einmal nicht? Ob es nun die Gesellschaft betrifft, die Wissenschaft, die Politik, Literatur oder auch die Bibel, man schweigt, dann lieber oder nickt im Sinne von, du sagst es. Und man spürt, dass man eigentlich allein ist. In diesen entscheidenden Momenten ist man allein. Man hört den treuen Petrus zappeln, sich winden, um trotz aller vorherigen Beteuerungen glauben zu lassen, er kenne ihn nicht, habe nie mit ihm je zu tun gehabt. Der Weg, der jetzt anfängt, ist in der Bibel sehr kurz beschrieben. Jesus wird gegeißelt, bespuckt, verspottet, Er bekommt Galle in den ihm aufgedrungenen Wein. Es gibt den Schwamm mit Essig und das Geschehen des Kreuzigens, die beiden Verbrecher links und rechts von ihm. Aber wir bedenken, in der Weltgeschichte ist ein fortwährendes Morden, Rauben, Foltern verspotten. Und es gab und gibt viel raffinierte Arten der Folterung in den KZs, bei den verschiedenen revolutionären Gruppen und unmittelbar um uns herum. Mal sichtbar, mal hörbar, mit Menschen jeden Alters, mit Kindern und Greisen. Es kann sein, dass uns ganz andere Motive bewegen, wenn unsere Emotionen, Triebe, Perversitäten, aber natürlich auch unser tiefes Mitleiden auf das Leid Jesu projizieren. Als ob wir nicht wissen, wer Jesus wirklich ist, dass es von seiner Sicht her vielleicht ganz anders aussieht. Denn er sagt doch mehrere Male, dass er in 3 Tagen wieder auferweckt werden würde. Man vergisst dann geflissentlich den Sieg der Auferstehung, die neue Welt, dass alles mehr als nur gut ausgeht. Wenn man die Worte vom Leidensweg Jesus sich öffnen lässt, kommt man immer wieder zur Überzeugung, dass dieses Leid im Kern, im Verborgenen tatsächlich um unsretwillen gelitten wird. Aber dann sollte man nicht so grob sein, das Leiden Jesu einfach in die Reihe unserer irdischen, historischen, alten oder neuen Leiden einzuordnen. Das ist die Mentalität der Pharisäer und Schriftgelehrten, die sich mit Jesus nur auf dem Niveau des Äußeren, des Erscheinenden auseinandersetzen wollen. Die Bibel erzählt vom Kreuzweg im Kern. Und das bedeutet, dass der Mensch auf sehr verschiedene Art im Fluss der Zeit auch Schreckliches mitmacht. Was aber bedeutet es, dass Jesus die Krankheiten, die Sünden, den Tod für uns trägt? Und wie bemerken wir das? Hilft es uns? Solche Fragen müssen wir stellen, denn das Leid der Welt ist unvorstellbar groß. Jesus erlebt das dort im Wort Gottes. Das Äußere, das historische Erlebnis ist mit jenem der Bibel durch das Wort verbunden. Es hat sich also tatsächlich so etwas hier auf Erden für Augen und Ohren von Menschen abgespielt. Ob das aber irdisch so wahrgenommen werden konnte, wie die Bibel es beschreibt, hängt ganz vom echten Leben, dem Leben auch im Verborgenen ab. Und dieses Leben kann man, weil es verborgen ist, und das Verborgene für Gott den Herrn ist und das Offenbare für uns und unsere Kinder nicht wissen und deshalb auch nie nach Wahrheit erzählen oder beschreiben. Aber wir sollen die Bibel ganz lesen, Gott aussprechen lassen und ihm nicht in die Rede fallen. Denn die Bibel zeigt, dass Jesus tatsächlich aufersteht, dass er sogar dann mit den Jüngern zusammen ist. 40 biblische Tage lang, das heißt, die ganze Zeit, solange es Zeit gibt, und dass er dann mit der Wolke in den Himmel fährt. 50 Tage nach Jesu Auferstehung am Passa ist Pfingsten. Und dann ist er auch wieder da, und zwar so, dass man durch ihn die Verborgenheiten des Wortes vollkommen erfährt und jeder nun jeden anderen, in welchen Sprachen es auch sei, verstehen kann. Jesus erlebt dieses Leid für uns, um zu zeigen, dass es nach all dem eine Auferstehung gibt. Im Wort Gottes gibt es sie und wir können an sie glauben. Denn sie will im Wesen jedes Menschen leben. Und weil das biblische, heilige Geschehen in den Fluss der Zeit, in den 4 Flüssen, aus dem Hauptstrom von Eden sich abzweigend, von ihm genährt, hineinfließt, ist auch die Auferstehung dabei und wir können es von unserem Wesen her glauben, wir können vertrauen, dass es so ist. Wir können treu bleiben. Untreue ist ein bitteres Ende, ein Ende wie der Tod. Aber Auferstehung kann uns nicht nur glauben und vertrauen, sondern auch treu sein lassen. Das große Geschenk ist also, dass wir, die alle Leid, manchmal sogar sehr viel und unerträgliches Leid zu tragen haben, in unserer Verborgenheit, in unserer nicht artikulierbaren Persönlichkeit, in unserem verborgenen Ich von der Auferstehung wissen, von der Ewigkeit, von der neuen Welt und vom großen Gericht, wo alles richtig gemacht, gut gemacht, das Krumme gerade wird. Das ist das Geschenk. Jesus nimmt den Weg in Jerusalem auf sich, damit auch dort endlich einmal die Liebe Gottes von der Auferstehung in Worten erzählen kann. Dieses Geschenk bekommt der Mensch, wo in der Welt er auch leben, welchem Kulturkreis er angehören mag. Die Geschichten in der Bibel kennen unsere Art Zeiterlebnis nicht. Es heißt deshalb im nicht so geräuschvoll auftretenden, sondern stillen, bescheidenen Judentum: In der Bibel gibt es kein Vorher und kein Nachher. Auch wenn die Auferstehung am Ende erzählt wird, sie gilt genauso für Adam, für Noah. Und dann ist auch das Räumliche nicht, wie irdisch manchmal, weit auseinander. Das Heilige ist als ein Gegenüber zum Profanen zu sehen, ist entscheidend wichtig. Dann ist es unmöglich, die Bibel als ein Objekt zum Studium einer Rechthaberei zu nutzen. Man nennt nämlich alles, was seinem Zweck und Ziel entzogen ist, Unzucht. Vom Worte ziehen also. Mit einer Frau Unzucht treiben bedeutet an erster Stelle: Dazu ist die Frau nicht da. Dazu bist du als Mann nicht da. Und man kann auf sehr vielen Gebieten Unzucht verüben. Sind zum Beispiel die Tiere dazu da, wofür wir sie benutzen? Und so treibt man also oft auch Unzucht mit der Bibel. Das waren die Ausführungen von Friedrich Weinreb zum Thema Vor dem Hohen Rat und vor Pilatus. In der nächsten Episode geht es um Golgatha und das leere Grab. Soweit und bis dahin bleibe behütet.